Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen. Ich bin heute mal wieder alleine, ich bin Capucine, Dennis kann heute leider nicht. Und zusammen sprechen wir in diesem Podcast über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Ganz alleine bin ich heute mal wieder nicht, ich habe heute wieder eine Interviewpartnerin da und zwar die Moni. Vielleicht stellst du dich einfach selber mal vor.
Genau, hallo zusammen, ich bin die Monika. Ich bin sowohl Psychologin als auch Sportwissenschaftlerin und habe mir da sozusagen die Sportpsychologie auch als besonderes Gebiet nochmal rausgesucht, was auch heute Thema sein wird.
Genau, also wie Moni schon gesagt hat, wir haben heute das Thema der Sportpsychologie. Sie selbst ist eben Sportpsychologin und dann fragen wir dich doch gleich mal, was bedeutet denn eigentlich Sportpsychologie, was ist das?
Genau, also Sportpsychologie muss man erstmal auseinandernehmen. Die Psychologie als sozusagen ersten Begriff erklärt, befasst sich ja in dem Sinn mit dem Verhalten, mit dem Denken und mit dem Fühlen des Menschen. Mhm. Und die Sportpsychologie ist somit einfach nur angewandt auf den Bereich des Sports. Und primär findet er sich dann doch mehr im Leistungssport als im normalen Breitensport. Da ist er aber unter anderem auch zu finden. Da gibt es einfach unterschiedliche Fragestellungen, die man sich dann vermutlich anschaut.
Könntest du solche Fragestellungen vielleicht nennen als Beispiel?
Mhm. Genau, also so klassische Themen, die man in der Sportpsychologie mit den Sportlern dann durchgehen kann, könnten Probleme sein, was Umgängste mit Angst angeht, vielleicht auf den Wettkampf bezogen oder in Wettkampfsituationen. Mhm. Es kann sich um Motivation und Zielsetzung handeln, es können Konzentrationsschwierigkeiten sein, Teambuilding kann auch mal ein Problem sein, wenn es eine Teamsportart ist. Oder auch so das Selbstbewusstsein vielleicht vor einem Wettkampf oder auch, wie mache ich das mit meiner Anspannung, mit so Aktivierung, Entspannung. Das können so Themenfelder sein.
Das heißt, es kommen nicht nur Einzelpersonen zu dir, sondern man kann sozusagen auch als Team zu dir kommen oder zu einer Sportpsychologin.
Genau, also man kann grob drei Settings in dem Sinne unterscheiden. Das eine ist wirklich nur der Einzelsportler, das andere ist, dass man ein ganzes Team coacht und man kann sogar eben auch den Coach coachen sozusagen. Mhm. Also auch bei einer Sportart, vielleicht mehr wirklich im Teambereich kann es sein, dass der Trainer ja auf sehr viele Menschen dann eingehen muss. Ja. Da kann es auch mal Interaktionsschwierigkeiten geben zwischen Trainer und Athlet. Und da kann es auch sehr hilfreich sein, ja.
Das ergibt natürlich Sinn. Wie würdest du denn konkret arbeiten, wenn jemand zu dir kommt? Oder wie arbeitest du konkret?
Das kommt wirklich ein bisschen auf den Auftrag an, der damit verbunden ist. Das kann einerseits sein, dass ein Athlet dich einfach nur primär über erkennt dich, er hat irgendwo gehört, dass du schon mal mit Athleten gearbeitet hast und kommt dann auf dich zu und bringt vielleicht eine konkrete Fragestellung mit, eben grob von den Themen, die wir angesprochen haben. Es kann aber auch sein, dadurch, dass ja auch viele Trainer sozusagen Bescheid wissen, dass es erstmal Sportpsychologie gibt und eben auch gewisse Kontaktmöglichkeiten über den DOSB, das ist der Deutsche Olympische Sportbund, da gibt es so eine Art Expertenliste, auf der man aufgeführt ist nach einer gewissen beruflichen Qualifikation, auf der stehe ich persönlich auch. Mhm. Und da kann man sozusagen angeschrieben werden, ob jetzt der Trainer anschreibt oder vielleicht auch die Eltern des Athleten, je nachdem wie jung der ist. Mhm. Und dann muss man sozusagen aber erstmal klären, sozusagen, was ist der Auftrag dahinter. Und das können eben verschiedenste Punkte sein. Das kann eben auch ein Athlet sein, der vielleicht jetzt länger verletzt war, vielleicht jetzt auch im Corona-Kontext, wenn viele Wettkämpfe ausgefallen sind und einfach die Vergleichsbasis gefehlt hat, dass man nicht mehr so recht weiß, wo stehe ich denn im Vergleich zu meiner Altersgruppe, kann es einfach hilfreich sein, da eine Art Einordnung stattfinden zu lassen. Also das ist wirklich sehr, sehr abhängig davon, mit welcher Fragestellung sozusagen eigentlich der Athlet kommt. Oder wenn eben auch der Trainer schickt, wo man eben gucken muss, naja, lässt sich aber der Athlet trotzdem drauf ein, weil ich kann ja nur mit jemandem arbeiten, der auch arbeiten möchte. Mhm. Wenn sozusagen ein Dritter bestimmt, geh doch mal zum Sportpsychologen, kann das schwierig sein, weil dann einfach vielleicht nur die eigene Motivation fehlt oder auch, dass man selber einen Grund überhaupt sieht, dass man etwas arbeiten müsste.
Das heißt, du arbeitest dann mit dem Athleten, der Athletin dann sozusagen auf sportlicher Basis oder auf psychologischer Basis oder machst du Entspannungsübungen oder wie soll man sich das vorstellen?
Nee, also es ist nicht so auseinandergetrennt, ob ich jetzt sportlich mit dem arbeite oder psychologisch. Also sportlich sehr definitiv eigentlich nicht. Das heißt definitiv, ich muss es eingrenzen. Es geht nicht darum, dass ich mit ihm irgendwelche sportlichen Übungen durchführe, um sozusagen an seiner sportlichen Leistung was zu verändern, sondern so ein bisschen vielleicht noch die Ziele vorab von der Sportpsychologie sind mehr auch wieder so in drei Bereiche gegliedert. Das eine wäre eine Leistungsoptimierung, aber eben über den psychischen Weg. Also ich gehe da jetzt nicht bei einem, keine Ahnung, Tennisspieler irgendwie den Schlagarm durch, sondern nur wenn es da in der Technik Probleme gibt, kann ich mir mit dem Athleten angucken, liegt es denn an irgendwelchen Phänomenen, die eben aus der Sportpsychologie kommen? Also kann es sein, dass ich aufgrund der Nervosität meinen üblichen guten Schlag, den ich im Training gut kann, aber im Wettkampf nicht umsetzen kann? Aber ich werde sozusagen nicht gucken, okay, sind jetzt die 5 Bestandteile eines guten Aufschlags drin, weil das wirklich halt dem Trainer obliegt. Also da muss man ganz klar trennen zwischen dem sportwissenschaftlichen oder zwischen dem trainingswissenschaftlichen Ansatz, der ganz klar auch beim Trainer bleibt, muss er auch, sonst würde man da auch in eine Art Kompetenzgerangel vielleicht kommen, was nicht gut ist, sondern dass man sich wirklich auf der sportpsychologischen Seite mehr anguckt, wie kann man eben das unterstützen, wenn es eben um eine Leistungsoptimierung gehen würde. Ein anderes Feld ist aber auch die Persönlichkeitsentwicklung, was ja vor allem auch im Nachwuchsleistungssport ganz wichtig ist, dass man da ja auch einfach mit heranreifenden jungen Menschen zu tun hat, wo natürlich so diese Sportblase schon so ein eigenes Leben ist, eine eigene Dynamik hat, wo man immer wieder auch gucken muss, dass sozusagen die anderen Entwicklungsstufen, die ein junger Mensch durchmachen muss, dass die auch nicht zu kurz kommen. Und das Dritte ist eben auch so ein bisschen der Bereich des psychischen Wohlbefindens und der Lebensqualität, wo wir ja auch so ein bisschen immer mal wieder in den Medien hören über die psychischen Auffälligkeiten, die es auch im Sport gibt, ob jetzt Burnout, ob Depression, ob Essstörungen und so weiter. Und auch da sozusagen hat man ein Auge drauf zu haben, wobei man das wirklich nur machen sollte, wenn man auch einen psychologischen Hintergrund hat. Also es gibt ja auch ganz viele, die in dem Bereich arbeiten und sich eher so unter Mentalcoach sozusagen benennen oder verkaufen. Da muss man einfach so ein bisschen den Begriff unterscheiden. Mentalcoach kannst auch du dich nennen, das kann einfach jeder machen, der Begriff ist nicht geschützt. Da muss man in dem Sinn keine bestimmten Qualifikationen vorweisen. Aber als Sportpsychologe darf sich nur nennen, wer überhaupt erstmal den Grundberuf des Psychologen hat, also eben einen Abschluss haben muss in Psychologie, Diplom oder Master, und der dann eben noch eine Weiterbildung sozusagen gemacht hat on top. Und dann ist man da eben gut aufgestellt, eben wenn es auch um psychisches Wohlbefinden gehen würde, wobei man da dann auch Abstriche machen müsste, wann es in ein klinisches Störungsbild rutscht, wo man dann auch einfach wechseln sollte, weil es den Charakter einfach nicht mehr abdeckt in der Sportpsychologie. Dann muss wirklich an den Therapeuten oder Beratungsstelle oder so überwiesen werden.
Das wollte ich dich gerade fragen, wenn du jetzt auch von Essstörungen und Burnout gesprochen hast. Inwiefern überschneidet sich denn deine Arbeit mit der klinischen Psychologie, beziehungsweise wo findest du die Abgrenzung?
Also ich glaube, ein Hauptunterschied ist erstmal, dass man für die Sportpsychologie keine Diagnose braucht. Also es ist eben keine Krankheit, kein Störungsbild, keine Symptome in dem Sinn, an denen man rumdoktert, sondern sozusagen es ist ein Interesse, etwas zu verbessern, was zu optimieren, vielleicht auch besser zu verstehen. Und es ist eben einfach noch nicht eben normalerweise im krankhaften, im klinischen Bereich. Das heißt, ich habe noch keinen, ich mag zwar auch eine Art Leidensdruck vielleicht haben, wenn mir das eben nicht so gelingt, dass ich meine Trainingsleistung auch im Wettkampf umsetze oder wenn ich Angst vor irgendwas habe oder auch im Team, wenn es da Knatsch gibt. Aber es hat eben noch keinen Leidensdruck im klinischen Sinne, dass ich eben auch eine Funktionseinschränkung in dem Sinne hätte, die mich eben auffällig werden lässt. Das ist, glaube ich, so ein Hauptunterschied. Auch ist es, glaube ich, mehr im Trend, wenn man irgendwie sagen würde, man arbeitet mit einem Sportpsychologen zusammen, das hat irgendwie ein besseres Image noch, Gott sei Dank zumindest, im Vergleich dazu, wenn irgendwie Leute sagen, ah, sie gehen zum Therapeuten, zum Psychologen, dann hat das oft so eine Problembehaftung irgendwie, also mehr so, da muss schon was kaputt sein, da muss was irgendwie nicht in Ordnung sein, da muss ein Problem eben da sein, während man in der Sportpsychologie auch eben manchmal einfach nur Coachings besucht, um eigentlich was zu verbessern. Also gibt es gar nicht die Ausgangslage mit, ist es was schlecht, sondern eigentlich ist es okay, so wie es ist, aber ich möchte noch was hinzufügen. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und dass halt an sich Sportpsychologie primär auch erstmal was ist, was in dem Sinn privat bezahlt werden muss, da das natürlich dann über keine Krankenkasse oder irgendwas abgerechnet werden kann. Es gibt einzig für Kaderathleten, soweit ich es im Kopf habe, die Möglichkeit, dass die eben, wenn sie einen gewissen Status haben in ihrer Sportart, über den DOSB, eben über den Deutschen Olympischen Sportbund, sich sozusagen eine gewisse Anzahl von Stunden, glaube ich, entweder voll oder teilweise mitfinanzieren lassen können. Also dass es der Athlet nicht voll aus der Tasche zahlen muss, sondern eben der Sportbund, der ja auch Interesse dran hat, ne, dass sich die Leistung optimiert oder dass sich Persönlichkeit entwickelt wird vom Athleten, dass er da sozusagen mit unterstützt wird, der Athlet.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass bei der klinischen Psychologie oft in Anführungsstrichen das kaputt sein muss oder schon ein Problem vorliegen muss. Da möchte ich gerne noch einhaken, dass wir genau, sag ich mal, gegen diese Stigmatisierung hier arbeiten möchten. Hm. Dass es so wie bei Sportpsychologie unser Ziel wäre, dass Leute nicht erst hingehen, wenn es zu spät ist, in Anführungsstrichen, oder gefühlt zu spät ist.
Definitiv, sondern,
genau, als ZuhörerInnen, wenn ihr euch betroffen fühlt, wenn ihr das Problem habt, es ist zwar gut, aber es könnte noch besser sein, so wie Moni gesagt hat, dann traut euch auch ruhig zur klinischen Psychologin, zur klinischen Psychologen, denn lieber zu früh als zu spät.
Definitiv, ja.
Genau, das nur als kleiner Einschub. Ansonsten wollte ich dich noch fragen, wie bist du denn jetzt persönlich dazu gekommen, Sportpsychologin zu werden?
Also ich muss sagen, ich habe nach dem Abitur Sportwissenschaften studiert und habe in dem Rahmen sozusagen einfach die Sportpsychologie als eine Disziplin im Sportstudium kennengelernt und fand dies ziemlich faszinierend und habe dann halt auch gemerkt, so rein als Trainer in dem Bereich arbeiten, wofür mich halt mein Studium vorbereitet hätte, wäre sowohl finanziell, dass das nicht ausgegangen wäre, dass man halt davon leben kann in dem Sinne. Mhm. Und mir hat irgendwie noch sowas gefehlt, sowas, was es halt mehr ausmacht. Und ich habe auch selber, man muss ja auch viel Praktisches da machen im Sportstudium, halt einfach gemerkt, dass es schon mehr drauf ankommt, am Tag X das eben abrufen zu können. Also nicht, ob man es grundsätzlich drauf hat, sondern wirklich zur Wettkampfsituation. Und das fand ich dann ganz spannend und habe mich dann eben mehr damit befasst und habe mich dann ja eben erstmal noch für ein Psychologiestudium entschieden und habe dann aber auch gemerkt, okay, jetzt habe ich zwar beides irgendwie studiert, aber irgendwie fehlt mir immer noch die Brücke dazwischen und habe dann eben eine Weiterbildung noch zur Sportpsychologin gemacht. Das ging früher über den ASP, über die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie und mittlerweile ist sozusagen die Ausbildung, diese Weiterbildung, die man besucht, ein bisschen ausquartiert zu mentaler Exzellenz. Das zumindest ist der Anbieter, bei dem ich war. Der macht sowohl in Deutschland und Österreich und ich glaube, in der Schweiz ist es auch anerkannt. Also das sind so die deutschsprachigen Länder, haben sich da ein bisschen zusammengenommen in dem Sinn. Und das ist, glaube ich, ein gutes Jahr, wenn ich mich rückerinnere, wo man so blockweise Theorie-Input hat und eben auch ganz viel Praxis eben selber machen muss, eine gewisse Stundenanzahl, wo man eben auch dokumentiert seine Fälle, wo man die Art Supervision auch hat mit dem Ausbilder und eben Rücksprache hält. Also wirklich wie auch andere psychologische Bereiche, wo man eben selbst sozusagen Praxiserfahrung sammeln muss unter Supervision.
Muss man das auch bezahlen oder ist das vom Staat
gefallen? Ja, das muss man selber bezahlen, definitiv. Ich weiß gerade nicht mehr ganz die Hausnummer, aber es sind schon im kleinen vierstelligen Bereich, ja.
Und das heißt, wenn jetzt Psychologiestudierende zuhören und die müssen irgendeinen Schwerpunkt wählen im Master, welchen müsste man wählen, wenn man danach Sportpsychologin werden möchte?
Grundsätzlich muss man keinen spezifischen Schwerpunkt wählen. Da geht es primär nur darum, dass man, wenn man eben auch wirklich mit dem Titel Sportpsychologe arbeiten möchte, da waren auch viele Kollegen da, die haben zum Beispiel nur Sportwissenschaften gemacht, also es waren reine Sportwissenschaftler oder auch Menschen, die haben vorher irgendwie als BWLer irgendwo gearbeitet, also völlig fachfremd. Das Wichtige ist dabei nur zu wissen, dass wenn ich aus keiner der beiden Zweige komme, Sport oder Psychologie, muss ich eben noch so eine Art Basiskurse in beiden Bereichen abdecken, damit ich eben eine Grundahnung habe von was ist in Sportwissenschaften und eine Grundahnung von Psychologie. Und wenn ich sozusagen eins von beiden mitbringe, ob Sportwissenschaftler oder Psychologe, dann muss man sozusagen nur in dem anderen komplementären Kurs nachholen. Ich hatte jetzt das Glück, dadurch, dass ich beides hatte, musste ich sozusagen aus dem Bereich nichts mehr nachholen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Bachelor schon reicht oder ob man einen Master haben muss. Aber das kann man nochmal genau nachgucken. Ich vermute eher, dass es ein Master in einem von beiden Bereichen sein sollte. Genau. Aber nicht grundsätzlich festgelegt. Das Einzige, ich bin mir nicht sicher, ob eine reine Wirtschaftspsychologie ausreicht, ehrlich gesagt. Da das ja doch sehr spezifisch ist und etwas anders ist als die breitere Psychologie und die klinische dann, ja.
Ja. Und muss man jetzt selber auch sportlich sein als Sportpsychologin oder ist es ausreichend, wenn man sich da auskennt?
Also grundsätzlich müsste man nicht sportlich sein, weil man irgendwie mitmachen müsste. Aber ganz ehrlich hilft's schon. Ich finde allein für den Beziehungsaufbau, ich meine, wie in jedem psychologischen Bereich ist es wichtig, eine Beziehung zu demjenigen aufzubauen, mit dem man arbeitet. Und dann kann es definitiv helfen, wenn man sich so ein bisschen, also kein Bewegungslegastheniker ist, sagen wir es mal so, sondern da wirklich so ein bisschen seine Arme und Beine koordinieren kann. Ja. Weil es einfach auch toll ist für den Athleten, wenn er sozusagen wirklich der Experte für seinen Sport ist und dich damit reinnehmen darf. Und du dann sozusagen ja die Expertise vom Sportpsychologischen mitbringst und dich da sozusagen einbringst, aber du eben mitmachen kannst. Also ich habe auch schon mal mit gewissen Athleten dann irgendwie mittrainiert, gewisse Phasen, einfach nur um auch mal zu gucken, was die eben so leisten müssen, damit man dann halt auch besser verstehen kann, wo es denn knirschen kann sozusagen im Getriebe. Also dafür kann es schon hilfreich sein, mitzumachen, aber es ist definitiv keine Voraussetzung, dass man es können muss. Und ich habe auch definitiv schon mit Sportlern und Sportarten gearbeitet, die ich vorher noch nie betrieben hatte. Mhm. Und das Spannende ist, dass die Skepsis bei demjenigen auch höher war, so mit, wie willst denn du mir was helfen können, wenn du gar nicht meine Sportart vorher kanntest.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand es sogar eigentlich zumindest von meiner Seite aus angenehmer und leichter, weil ich dann eben nicht der Sportwissenschaftler in mir sozusagen mitgelaufen ist, der sozusagen der Trainer, den auch eher so, ach, aber die Technik müsste man das und so noch machen, sondern man konnte wirklich sich rein auf das Sportpsychologische konzentrieren und das hat es deutlich einfacher für mich sogar in diesen Bereichen gemacht, ja.
Und du hast jetzt schon von Athletinnen, von LeistungsathletInnen gesprochen, aber auch von NachwuchsschülerInnen. Wer kommt denn jetzt zu dir? Also wer ist deine Zielgruppe und welche Probleme behandelst du dann?
Also das kann sehr gemischt sein. Wie gesagt, da gibt's auch keine Altersgrenzen in dem Sinn. Da könnte jetzt auch mal, weiß ich nicht, ein 10-Jähriger aus irgendeiner Sportart kommen oder da kann auch irgendwie der 50-jährige Breitensportler kommen und sagen, ich möchte mich auf den Marathon noch besser vorbereiten und da vom Kopf her besser durchhalten. Das ist wirklich ganz gemischt. Das kann man gar nicht näher definieren, würde ich sagen. Es kommt halt wirklich drauf an, dadurch, dass es eben in dem Sinne eine Privatleistung oder eine Selbstzahlerleistung ist, ob man sozusagen neben diesen anderen Kosten, die man viel wirklich im Sport ja auch schon hat, selbst auch als Breitensportler, wenn ich mir Equipment kaufe für meinen Sport und irgendwie schon einen Trainer bezahlen muss oder in einem Verein bin, dann halt noch sozusagen das zusätzliche Geld für die Sportpsychologie auszugeben. Deshalb ist das, hat es oft mehr so den Workshop-Charakter, wenn man sozusagen in Vereine reinkommen möchte. Man stellt irgendwie überhaupt mal das Thema vor, weil obwohl es gefühlt schon viel in den Medien ist und in Amerika ist es ja eh ein sehr, sehr bekanntes, ein etabliertes Thema, sind wir in Deutschland da echt noch relativ zurück eigentlich in vielen Bereichen. Da ist es oft noch mehr ein Luxus. Also wenn noch Geld übrig ist, dann holt man sich mal noch den Sportpsychologen und sonst ist aber halt der Arzt und der Physio und der Trainer wichtiger. Verstehe ich aus vielen Gesichtspunkten, aber ich glaube, dass das überschneidet sich eigentlich so stark, die psychische Stabilität von einem Athleten mit seiner Gesundheit und mit seiner Leistungsfähigkeit, dass es eigentlich schade ist, wenn da sozusagen oft an dem Ende gespart wird. Ja,
ja, verstehe ich. Ist ja oft so, dass an der Gesundheit oder an der Psyche gespart wird, leider.
Ja. Und weil es doch noch manchmal den Charakter hat, selbst, also auch in Teams, wenn man so mitkriegt, wenn dann eben nicht jeder aus einfach so hingeht, sondern wenn der so auf Abruf mehr ist, der Sportpsychologe, warum hat man den jetzt angerufen, hast du ein Problem oder sowas? Ja. Also ich glaube, das ist echt noch sehr dieses Stigma, was ja wirklich die Hoffnung ist, dass es irgendwann mal abnimmt, dass es nicht so dieses Problem behaftet ist, sondern ich eher das Verbesserungs- oder ich möchte halt einfach mal kennenlernen und reinschnuppern und gucken, was ich so rausholen kann. Ich finde, das wäre viel schöner, wenn man das mehr noch so etablieren könnte, ja.
Ja, gerade im Leistungsbereich kann ich mir das auch vorstellen, dass man natürlich nicht zugeben möchte, dass man ein Problem hat, in Anführungsstrichen sozusagen.
Das stimmt, wobei ich das ganz spannend finde, wenn ich das zuletzt mal beobachtet habe, also das bisschen, was jetzt während Corona-Zeiten noch sportlich im Fernsehen war, gab es doch auch immer wieder viele Athleten, die gesagt haben, doch, und jetzt vor dem habe ich noch kurz mit meinem Mentalcoach gearbeitet, also man nennt es dann eben etwas schicker und auf Englisch eben den Mentalcoach dann und oder eben, wenn es an sich kein Psychologe ist. Und das finde ich ganz schön eigentlich, dass das jetzt mehr salonfähig wird, nennen wir es mal so. Mhm. Aber eben, dass wirklich die Sportpsychologie da noch so ein Pionier auch ist, gefühlt im Vergleich zu anderen psychologischen Bereichen.
Du hast jetzt auch gesagt, so am Anfang hat es oft so einen Workshop-Charakter bei dir, deine Sitzungen oder deine erste Sitzung vielleicht auch. Wie viele macht man denn normalerweise und wie sieht so eine Sitzung klassischerweise bei dir aus?
Genau, also auch da ist es wieder schwierig, irgendwie zu sagen, wie es klassisch aussieht, was halt, wenn man sozusagen reinkommen möchte, überhaupt, um eben mit Sportlern zu arbeiten, ist es doch eher seltener so, dass jetzt ein Einzelner auf einen zukommt und dann irgendwie wie in so einer Praxis, wo man halt aktiv angerufen wird und dann auf eine Warteliste käme oder so, sondern es ist mehr so, dass man vielleicht auch selber sich bekannt machen muss, wenn man jetzt eben nicht selber eben Kaderathlet war, wo halt der Name schon bekannt ist, und dass man dann eben zu Sportvereinen hingeht und denen einfach mal anbietet, eben so Art Kennenlerntermine, Trefftermine zu machen und dann guckt man eben so ein bisschen, wo liegt denn der Bedarf? Ist es eher so, dass man die Athleten unterstützen möchte und es denen dann sozusagen anbietet oder ist es dann eben mehr, dass man die Trainer coachen möchte? Das kann man eben super in so einem Gruppen-Workshop-Setting machen.
Ja.
Oder eben auch den ganzen Verein informieren, so elternarbeitmäßig, sodass die Eltern Bescheid wissen und dann die mit ihren jugendlichen Athleten zum Beispiel auf einen zukommen können. Aber das ist wirklich sehr unterschiedlich. In den Einzelsettings ist es, glaube ich, auch erstmal eben dieses kennenlernen und dass derjenige eben erstmal beschreiben darf, sozusagen, worum es geht und was so das Interesse dahinter ist. Mhm. Und dann guckt man, glaube ich, wirklich mehr von Stunde zu Stunde. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied auch noch, während man so in der klinischen Psychologie dann irgendwann ja seinen Antrag stellt und dann so und so viele Therapiesitzungen bewilligt kriegt und so weiter, macht man es, glaube ich, wirklich noch mehr bedarfsorientiert in Sportpsychologie. Man gibt ihm dann ein paar Hausaufgaben und sagt mal, guck mal, wie es für dich passt, melde dich gern zwischendrin und dann macht man nochmal einen Termin oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, so für viele Themen kann man mit 3, 4, 5 Sitzungen schon viel bewegen und dann sozusagen gucken, wie weiter es noch gehen kann oder soll. Ja.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Ich hätte gerne noch eine letzte Frage an dich, und zwar, warum machst du das Ganze denn? Also was gibt dir Kraft, was macht dir Spaß an deiner Arbeit?
Also eigentlich das Schönste an der Arbeit insgesamt im psychologischen Bereich, aber vor allem auch in der Sportpsychologie, ist einfach dieses Dabeisein bei Entwicklungsprozessen. Also dieses Sehen von dem Ursprünglichen, wo zwickt es irgendwie, eben ob das jetzt dann Problem benannt wird oder einfach nur eine Stelle, wo man so ein bisschen noch drüber schraubt und es noch nicht so ist, wie man es gerne hätte, und dann so die kleinen Schritte sieht, auch die Rückschritte, die mal dabei sein können. Ich erinnere mich da an einen Athleten, wenn man zum Beispiel auch mit der Konzentration Schwierigkeiten hatte und dann eben aktiv eingreift in den Prozess mit, auf was konzentriere ich mich, auf was lenke ich die Aufmerksamkeit, dass dann natürlich auch mal kurzzeitig die Technik schlechter werden kann, denn ich greife ja in den Prozess ein, der an sich ja automatisiert ist, und dann auch zu sehen, was sozusagen mit dem Athleten passiert, dann erstmal dieses Gefühl, oh Gott, jetzt wird sogar die Technik noch schlechter. Mhm. Ist das jetzt eigentlich eine gute Idee gewesen? Also auch so diese, ich sage jetzt mal, Kämpfe mit sich selber, war das richtig so? Und dann aber auch wieder zu sehen, wie sich es eben fängt und weiterentwickelt und einfach die Freude danach, wenn es eben sitzt. Und ich hatte jetzt irgendwie zuletzt erst wieder mit einem Athleten Kontakt, der mir irgendwie, und ich glaube, das war jetzt, ich weiß schon gar nicht, wie viele Jahre, aber doch einige Jahre her, dass wir sozusagen zusammengearbeitet hatten. Und der dann gemeint hat, er erzählt selbst jetzt seinen Athleten noch, also die er als Trainer sozusagen betreut, immer noch von den Sachen, die wir gemeinsam durchgeführt hatten, und versucht denen da sozusagen das ans Herz zu legen, sowas mal zu nutzen, und erzählt dann noch ganz begeistert von. Das fand ich total eindrücklich, weil ich auch dachte, naja, so beeindruckend waren die Übungen jetzt nicht. Das waren halt gefühlt so Standardsachen, die man gut machen kann, aber scheinbar haben die dann doch bei dem Athleten das so einen Impact gehabt. Das ist dann irgendwie schön, noch sozusagen zu hören, wenn natürlich auch im Nachhinein noch Kontakt besteht. Das ist dann ganz toll, ja.
Ja, auch schön, dass es einfach so einen nachhaltigen Effekt hat und nicht nur in dem Moment wirkt.
Ja, definitiv, ja. Da war ich auch sehr überrascht, dass es überhaupt so ist und dass es dem man auch wirklich dann so wie so ein Multiplikator dann irgendwie auch weiter berichtet, ne, an seine eigenen Athleten, und das dann somit sozusagen seinen Weg finden kann, ja.
Ja. Wie könnte man dich denn kontaktieren, wenn man jetzt Interesse hatte an einer Stunde bei dir oder an einer Sitzung?
Man kann über diese Expertenliste gehen vom DOSB. Das ist sozusagen, gibt es die ganzen Sportpsychologen, wo man eben auch wohnorttechnisch gucken kann, wer in der Nähe ist, damit man dann jetzt nicht von Berlin aus nach München oder sonst wo muss. Ja. Kann man eben nach Wohnort suchen. Genau, da bin ich aufgelistet. Und sonst gehe ich davon aus, dass sozusagen auch man dich sozusagen kontaktieren kann über den Podcast und da vielleicht Möglichkeiten bestünden. Genau.
Genau, klar. Dann ist das von meiner Seite schon alles. Ich bedanke mich für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit und für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass du auch eine schöne Zeit hattest. Und dann hören wir unsere Zuhörerinnen beim nächsten Mal.
Tschüss.